Lorenz, wir sprechen über deine beiden Feature Mutters Schatten, Kehraus im Elternhaus, für das du den Prix Europa 2008 bekommen hast, und Tante Friedel, Besuch auf dem norddeutschen Land, das jetzt in diesem Augenblick des Interviews noch nicht gesendet ist. Beide Features gehören zum Genre Familienfeature. Was interessiert dich, reizt dich daran oder hat dich dazu gebracht, die eigene Familie zum Feature-Gegenstand zu machen?
Ach, das kann ich für beide Stücke zusammen eigentlich nicht wirklich beantworten. Mutters Schatten hatte eine ziemlich lange Vorgeschichte. Es gab mal bei mir die Idee, mich mit meiner Adoleszenz zu beschäftigen, die ich im westfälischen Münster verbracht habe, die nicht spektakulär war, von der ich aber glaube, dass es eine nicht ganz untypische Post-68 Adoleszenz war, weil ich, und ich kann dann auch sagen wir, weil das doch für eine größere Gruppe junger Leute damals galt, uns nicht so sehr für die Politik interessiert haben, sondern lieber gekifft haben, um es jetzt mal ganz kurz zu formulieren. Und in so einem Gefühl lebten, so was kostet die Welt, leisten muss man nichts, warum auch, die Gesellschaft ist eh scheiße. Das war so eine Phase zwischen 14 und 18, 20, die ich sehr intensiv gelebt habe und von der ich finde, dass sie im Gegensatz zur Generation der 68er, von denen ja sehr viele Karriere gemacht haben, auch wird diese Sorte Leute, zu denen ich mich da zähle, sehr wenig eigentlich beleuchtet in den Medien. Und das war mein ursprünglicher Gedanke, darüber was zu machen, um dann festzustellen, dass das eigentlich niemanden interessiert in den Redaktionen. Was soll schon die Geschichte vom Rollhäuser so interessant sein, wenn da auch gar nichts Besonderes passiert ist? Und dann kam der Moment, als meine Mutter ihr Haus verlassen musste und mein Bruder und ich uns vor der Aufgabe sahen, dieses Elternhaus aufzuräumen und mir so ein bisschen davor graute, mit meinem Bruder einen Monat im Sommer da zu verbringen, in Vergangenheit zu wühlen, zu entscheiden, was behalten wir, was wird weggeschmissen. Und dann dachte, ach, das ist doch vielleicht eine gute Gelegenheit, mich professionell, inhaltlich mit dieser Situation zu beschäftigen, daraus was zu machen. Womöglich hilft mir das nicht ganz so tief darin zu versinken. Und daraufhin habe ich dann versucht, mir vorzustellen, dass ich da vielleicht ein Stück draus machen kann, wo es einerseits um meine Mutter geht, die damals noch lebte, andererseits um dieses Aufräumen des Elternhauses und andererseits meine Beziehung zu diesem Elternhaus, die in meiner Adoleszenz, in meinem Aufwachsen ganz deutlich wurde. Ich wollte nämlich immer weg da. Und da muss ich Ulrike Thoma vom NDR sehr danken, dass sie gleich Interesse zeigte. Und Ulrike Thoma dann auch diejenige war, die immer mich mal wieder darauf hinwies, dass es auch sehr, sehr stark um meine Mutter gehen soll und nicht nur um mich und mein Aufwachsen. Und dann habe ich versucht, aus diesen drei Ebenen ein Stück zu basteln, bei dem man nicht gleich das Gefühl kriegt, oh, da bastelt jemand aus drei völlig verschiedenen Stücken, Ebenen, Themen ein Stück und eigentlich funktioniert das nicht richtig.
Naja, es hat funktioniert. Wie, wollen wir uns noch ein bisschen genauer anschauen. Funktionieren Familienfeature ja nach dem Muster, der Feature-Autor, die Autorin erzählt seine bzw. ihre Familiengeschichte und die Hörerinnen und Hörer denken sofort an ihre. Aber damit das so funktioniert, denke ich, bedarf es einer besonderen Balance von Nähe und Distanz. Du bist ja Teil der Familie, emotional notwendigerweise, ob du es willst oder nicht, verstrickt. Teil einer langen, intimen, oft konfliktreichen Geschichte und muss doch zugleich die nötige reflektierende Distanz haben, damit du darüber überhaupt so berichten kannst und andere damit was anfangen können. Also so berichten, dass es andere interessiert. In beiden Features geht es zum Beispiel um Abschiede. Abschied vom Elternhaus, von der Mutter, trotz der Annäherung, die es gegen Ende ihres Lebens in dem Stück sehr deutlich gemacht und spürbar, finde ich, noch gibt, weil sie in ihrer zunehmenden Demenz weicher wird. Und in Tante Friedel ist der Abschied von der Tante mit den läutenden Totenglocken zu Beginn und am Ende deutlich markiert. Also ganz persönliche, ganz private, intime Situationen, die dich persönlich stark bewegen, kann man da als Feature-Autor die doch nötige Distanz des Journalisten, des Reporters bewahren? Rein emotional und mental ja nicht so einfach. War das ein Konflikt für dich? Und wie bist du damit in den beiden Stücken umgegangen?
Der Zugang zum Thema ist in beiden Stücken sehr unterschiedlich. Ich will das vielleicht nochmal für Tante Friedel erklären. Mit Tante Friedel habe ich einige Jahre, bevor sie dann starb, Tonaufnahmen gemacht. Hatte sie vorher gefragt, das mache ich auch in dem Stück dann deutlich. Und sie fand das interessant und war gerne bereit dazu. Und dann habe ich damit nichts gemacht. Und sie hat mich dann immer mal wieder gefragt, was hast du denn nun damit gemacht? Och, ist ja schade. Und als sie dann starb, hatte ich das Gefühl, nee, das kannst du irgendwie so nicht stehen lassen. Eigentlich bist du ihr das schuldig. Und habe mich dann daran gesetzt, das Material einfach nochmal, soweit ich es noch nicht transkribiert hatte, einfach nochmal fertig durchzuhören, mir das alles nochmal anzugucken und merkte dann, ja, was hast du denn eigentlich da die ganze Zeit nichts draus gemacht? Das ist doch ein komplettes Stück. Dem fehlt eigentlich nichts. Da gibt es nicht ein großes Problem von Distanz, weil zu dieser Tante Friedel ich immer ein eher freundliches, aber doch distanziertes Verhältnis hatte. Was mich bei Tante Friedels Leben so interessierte, war, dass es mir so fern war, wie nur irgendwas mir fern sein kann auf diesem Planeten. Weil das gibt ja in unserer nächsten Nähe Lebensformen, Lebensweisen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und Tante Friedel als einsame, alte Jungfer auf dem Lande in Norddeutschland, die den Bauern die Füße macht, wie sie das selber nannte, ist so ein Beispiel dafür gewesen. Auch in ihrer unheimlich freundlichen, aber doch auch naiven Art, wie sie vom Leben erzählt. Und dann merkte ich auch diese Geschichte, die sie dahin geführt hat, so ein Leben zu führen, wurde mir dann klar, weil sie da sehr offenherzig von erzählte. Da habe ich also diesen Konflikt nicht mit der Distanz. Den habe ich natürlich viel eher, wenn es um meine eigene Mutter und mein Elternhaus geht. Wobei in dem Elternhaus habe ich auch kein großes Problem mit Distanz, weil zu dem Elternhaus hatte ich ja immer diese Distanz schon. Zu meiner Mutter hatte ich auch immer schon eine Distanz. Nur, wie kriege ich jetzt hin, meine Distanziertheit, die ja doch gleichzeitig auch immer ein Engagement und eine Beziehung ist und natürlich oft auch nur die Kehrseite von einer Liebe ist, die nicht beantwortet wird, die nicht ernst genommen wird oder nur zu bestimmten Bedingungen leben darf, wie kriege ich das in die Balance? Und da glaube ich, das ist dann eine Frage manchmal des Humors, der da retten kann. Das ist eine Frage des Arbeitens am Text ganz oft. Weil wenn ich Sachen nochmal und nochmal lese, auch höre womöglich, entsteht da auch eine gewisse Distanz und dann kann ich mir das auch von einer eher professionelleren Warte aus anschauen. Und dann ist es eine Frage einer guten Redaktion, die in der Lage ist, den Mut hat, das Engagement zeigt, mich auf bestimmte Dinge hinzuweisen, dass die so und so verstanden werden können vom Hörer, wo ich mir dann nochmal überlegen kann, muss das so gesagt werden, kann das vielleicht besser anders gesagt werden, muss das überhaupt drin sein? Oft ist ja das Wichtigste am Ende, bevor ein Stück produziert wird, das Rausschmeißen von Sachen. Das auch oft erst nach der Produktion dann passiert, aber jedenfalls bevor es dann als ganz fertiges Stück ist, ist das Reinigen, das Bereinigen, das Wegschmeißen des Zuviels, was zu viel sagen will, das ist oft ein ganz wichtiger Prozess, weil dieses Zuviel-Sagen einem Stück seine Kraft nimmt.
Ich nehme also eine Situation, in der glaube ich, nein, ich glaube ich nicht, sondern es ist tatsächlich so, Tante Friedel weint. Tante Friedel erzählt von ihrer Isolation in der Familie und wie sie immer schlecht behandelt worden ist. Und du bist ja Teil dieser Familie, die zum Teil oder vielleicht so erheblich zu ihrer Einsamkeit beigetragen hat. Also das wird ja transportiert. Aber in der Situation, in der du da warst, hast du nicht mit geweint, aber irgendwie hat es dich ja auch angerührt. Da trittst du ein Stück zurück und wie kann man sich das vorstellen? Ich versuche so richtig, mir das klar zu machen in dieser Interviewsituation, da ist ja eine eigene Betroffenheit auch da.
Ja, und dann halte ich einfach das Mikrofon hin und halte meinen Mund. Ich kann da auch nichts Vernünftiges zu sagen. Ich kann das zur Kenntnis nehmen. Ich lege ihr dann irgendwann sicherlich einen Arm um die Schulter, weil ich den Schmerz spüre und verstehe und angemessen finde. Aber ich kann, was soll ich dazu sagen, außer irgendwelchen Unfug?
Oder eine, in seiner emotionalen Intensität wahrscheinlich noch viel stärkeren Part. Deine Mutter erzählt in relativ fortgeschrittener Demenz vielleicht von dieser Verlobung. Und du kriegst ja irgendwie mit, wie verwirrt sie ist. Ich finde, irgendwie ist dir da was gelungen, nicht deine Emotionalität so sehr zu zeigen und trotzdem deine Präsenz also spüren zu lassen.
Also Situationen sind natürlich totale Gratwanderungen. Da weiß ich in dem Moment auch noch nicht, ob das richtig ist, ob ich das machen kann. Ich habe dann das Mikrofon in der Hand. Ich mache es natürlich nicht aus. Außer bei Friedel gab es auch mal die Situation, wo sie sagte, jetzt mach es bitte aus. Und dann habe ich es auch ausgemacht. Das ist dann auch klar. Aber so die Situation mit meiner Mutter, wo ich denke, was sie jetzt erzählt, das ist dann, hat dann einerseits so einen Charme und auch einen gewissen Humor und bringt mich vielleicht auch zum Lachen, ist andererseits furchtbar traurig und ich bewege mich da in einer seltsamen Lage mit dem Mikrofon in der Hand. Und ob das dann hinterher auch noch zu senden ist und zu verwenden in einem Stück, das steht dann auf einem ganz anderen Blatt. Es gibt natürlich genügend Dinge, die dann hinterher rausfallen, auch aus solchen Gründen rausfallen, weil ich das moralisch nicht vertretbar finde. Und selbst das, was du gerade beschreibst, fanden ja auch genügend Leute moralisch nicht vertretbar. Also diese Kritik gab es ja durchaus und ich kann die auch verstehen. Ich sehe das allerdings selbst dadurch anders, als ich glaube, dass ich mich in dem Stück auch entblößt habe.
Darüber würde ich auch gerne sprechen, wie weit das eigentlich auch ein Stück der Selbstreflexion ist. Aber ich glaube, dass dir da was gelungen ist, was ich für ziemlich exemplarisch halte, also sozusagen auch formal eine Lösung für diesen Konflikt von Nähe und Distanz zu schaffen. Also in Mutters Schattenkehr aus dem Elternhaus gibt es dich in 5 Rollen. Als Ich-Erzähler, als du, von einer weiblichen Stimme gesprochen, das mit dem Ich-Erzähler in Dialog tritt und als Reporter und als Gesprächspartner mit der Mutter und anderen, also du bist im O-Ton zu hören. In Tante Friedel gibt es das Du nicht, aber diese Rollenaufteilung, vermute ich, ist ein, ich sag mal so, intelligenter und auch sehr angemessener Weg, damit klarzukommen. Also sozusagen, ich reflektiere meine Rolle und schaffe dadurch eigentlich 4, 5 verschiedene Rollen.
Ja, ich bin ja in einem Konflikt in der Situation mit meiner Mutter gegenüber dem Elternhaus. Es gibt ja in mir unterschiedliche Ichs, die unterschiedliche Geschichten erzählen dazu. Und ich fand, dass die alle ihre Berechtigung haben, dass man, oder ich glaube, dass man die auch nur mit Gewalt zu einer Stimme hätte bringen können. Und von daher fand ich das in dem Fall eine angemessene Lösung, meine Ich-Erzählerstimme auf 2 Stimmen aufzuteilen. Und dann kommt außerdem noch, und das war natürlich ein bisschen heikel, wenn ich dann im O-Ton auftauche, auch noch alleine zum Teil mit dem Mikro unterwegs bin in diesem seltsamen Haus meiner Eltern. Das war ein Versuch. Irgendwie scheint es für viele Leute funktioniert zu haben. Ich war mir am Anfang nicht so sicher, ob das geht, aber ich finde es natürlich auch spannend, mich an solche Dinge ranzuwagen, wo ich noch nicht ganz sicher bin, wie und ob überhaupt es am Ende funktioniert. Das interessiert mich ja mehr, als zu sagen, ach, hier ist das und das Thema, das kann ich jetzt auf eine journalistische Art bearbeiten und dann ist gut. Dann ist das Thema erledigt und formal hat mir das dann nicht viel Neues gebracht. Und mich interessiert schon diese formale Seite am Feature. Was kann ich da Neues lernen? Und mich interessiert es dabei auch, was über mich zu lernen.
An welcher Stelle passiert denn sowas, dass du also so ein Du schaffst? Und dann auch in der weiblichen Stimme, finde ich auch ganz interessant. Ist das eine bewusste Setzung?
Ja, natürlich. Das ist eine bewusste Setzung. Das ist ganz am Anfang des Skripts irgendwie, war der Versuch da. Ich sitze auch im Moment wieder an so einem Skript, wo ich das nochmal versuchen werde. und merkte, dass ich mit dieser Struktur eigentlich ganz gut von A bis zum Ende des Strips durchkomme. Das, manchmal versucht man sowas und merkt, ach, für diese Szene funktioniert das, für eine andere funktioniert das überhaupt nicht. Und dann muss man sich hinterher überlegen, muss ich es vielleicht besser bleiben lassen? Das ist am Anfang nicht, also ich zumindest kann das am Anfang nicht immer gleich überschauen. Das ist dann so ein Ausprobieren. Und manchmal habe ich dann gleich ein gutes Gefühl und merke, ach ja, das ist wohl der richtige Ton für mich. Das ist ja erstmal nur für mich der richtige Ton. Und dann bleibt die Hoffnung, dass es für andere auch ist. Und dann ist es wichtig, andere zu haben, die lesen und hören womöglich auch. Ich spiele Leuten kleine Szenen vor, ich zeige ihnen einen Teil vom Manuskript. Das können Freunde oder Kollegen sein, das kann auch eine Redaktion sein. Diese Arbeit ist ja sonst sehr einsam und man kann sich da auch heillos verstricken.
Ich meine, es gibt so eine Stelle, wo ich gedacht habe, ist das ein Stück deiner Selbsterforschung oder wusstest du das eigentlich alles vorher? Interessanterweise in beiden Stücken taucht das Thema Spekulieren aufs Erbe auf. Und die Du-Stimme sagt, na, hast du das nicht immer alles für spießig gehalten? Aber im Hintergrund wusstest du ja doch, naja, ist nicht schlecht, also da kommt ein Erbe auf mich zu und garantiert mir eine gewisse finanzielle Sicherheit. Ist ja, kann man sagen, eigentlich so ganz mutig. Auf der anderen Seite reißt es ja auch nur dieses große Thema an. War das ein Moment von Selbsterkenntnis oder das, ach, habe ich ja schon x-mal so drüber nachgedacht, jetzt sage ich es mal?
Der Gedanke ist nicht neu. Also ich bin ja so ein Kind der End-60er, aber eher 70er Jahre und damals hatte ich nicht das Gefühl, dass es besonders wichtig ist, mich gleich um eine Karriere oder irgendwas zu bemühen. Das kommt auch aus meiner pubertären Zeit, wo das eben gar kein Thema war. Und dass ich das mit so einer Nonchalance, dieses Geld verdienen, Karriere machen oder nicht, betrachten konnte, glaube ich bis heute, dass das auch immer damit zu tun hat, dass da zu Hause ein gewisses Polster war, von dem ich wusste, davon werde ich immer aufgefangen. Es kann nicht wirklich dramatisch werden. Und das ist ein großes Privileg und das ist ein Thema, was mich zurzeit auch sehr beschäftigt, weil ich glaube, dass über solche Dinge, diese materielle Basis von bestimmten Lebensweisen, Lebensentwürfen, zum Beispiel auch unserer Radioarbeit, zu wenig gesprochen wird.
Gut, ich denke, beide Stücke, und ich glaube, auch so funktionieren Familienfeature, dass man irgendwie sagt, aha, so ist das bei mir. Also es gibt so eine gewisse Möglichkeit der Identifikation oder auch der Abgrenzung. Das hat ja auch was damit zu tun, dass diese kleine private Geschichte irgendwie auch ein Sittengemälde ist, sag ich mal so. Also das ist ja auch ein Reflex oder ein Ausdruck einer bestimmten politischen Situation, einer sozialen Schicht in einer bestimmten Zeit. Wenn du mal schaust, was du da eigentlich bei Tante Friedel vielleicht anders, aber vielleicht auch gewisse Ähnlichkeiten, weil es ja eine ähnliche Zeit ist, an politischer Atmosphäre, an gesellschaftlicher Situation eigentlich als Hintergrundgemälde gemalt hast oder versucht hast darzustellen. Wie würdest du das charakterisieren?
Naja, ich glaube erstmal, was bei Mutters Schatten einfach macht für viele Leute, sich damit zu identifizieren, ist, dass jeder Mensch eine Mutter hat. Natürlich hat nicht jeder so eine gutbürgerliche Mutter wie ich, aber erstmal die Beziehung zur Mutter, zumindest in den abendländischen Gesellschaften, auch als eine oft konfliktreiche Beziehung, die kennt jeder. Demenz ist ein gesellschaftliches Problem, was massiv zunimmt, mit der Leute meiner Generation, sehr viele Leute zu tun haben. Dass die Generation, die selber den Krieg miterlebt hat und dann froh war, dass sie da durch war und dann den gesellschaftlichen Wohlstand genießen wollte und nicht verstanden hat, dass das gute Leben nicht alleine ein materiell gutes Leben ist, sondern noch aus ganz anderen Dingen, wie gehen wir miteinander um, besteht, wie geht es in unserer Gesellschaft zu, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, auch diesen Konflikt erleben ganz viele Leute meiner Generation oder haben ihn mit ihren Eltern erlebt. Also insofern sind das, denke ich, so wichtige Punkte. Und bei meiner Mutter fand ich das sehr krass, wie sie versucht hat, durch Konsum, durch Einkaufen ein Unbehagen in der Familie, in der Beziehung zu ihrem Ehemann zu kompensieren. Und das fanden wir aber auch damals schon krass und haben das belächelt oder kritisiert. Hast dir schon wieder was gekauft? Aha. Wie viele Paar Schuhe ist es denn? Waren wieder besonders günstig wahrscheinlich und. Also da kamen schon damals auch von uns Kommentare und trotzdem ist ja in dieser Gesellschaft bis heute, mir geht es nicht so gut, womit belohne ich mich? Das ist bei den meisten Menschen dann der Konsummechanismus, der da sehr eingeschliffen ist.
Aber es ist ja gleichzeitig auch diese Situation der 50er, 60er Jahre, oft als bleierne Zeit auch charakterisiert, sieht bei Tante Friedl etwas anders aus, aber vielleicht gibt es auch Parallelen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Also ich denke,
der Lebensraum, in dem sie agiert hat als Fußpflegerin, ja. Und der Chefarzthaushalt. Es geht ja in beiden im Wesentlichen um die 50er, 60er Jahre.
70er.
70er Jahre noch.
Na, erstmal haben sie damit zu tun, dass sie komplementär sind. Der eine braucht den anderen. Und sie ähneln sich vielleicht darin sehr, dass sie beide nicht in der Lage sind, das zu reflektieren, was da geschieht, gesellschaftlich vorgegeben. Sondern beide in dieser Position, in die sie eine bestimmte gesellschaftliche, familiäre Situation gebracht hat, dann funktionieren. Mein Vater, indem er Professor an der Uni wurde, Tante Friedl, indem sie, was immerhin seine Schwester war, indem sie dann Ende der 50er Jahre eine Ausbildung zur Fußpflegerin machte und dann über die Dörfer fuhr und den Bauern die Füße machte und sich um ihre Mutter kümmerte, was meinem Vater damit erspart blieb. Darf man nicht vergessen. Also sie hat eine ganz wichtige Aufgabe innerhalb der Familie übernommen, was ihr aber nicht gedankt wurde.
Außer von den unterschiedlichen Erzählperspektiven sind beide Features, aber besonders Mutters Schatten, durch unterschiedliche Handlungsorte strukturiert. Das Altersheim, das Elternhaus, das leergeräumt wird und dem später die Kehr-Aus-Party mit alten Freunden gefeiert wird und die mit ehemaligen alten Mitbewohnern wieder aufgesuchte Mansardenwohnung. Ich glaube, einst die erste Kommune in deiner Jugendzeit in Münster. Du springst immer wieder zwischen den Orten, bist zum Beispiel im Altersheim und für ein paar Sekunden wieder im Elternhaus, dass du mit deinem Bruder entmüllst. Wie entsteht so eine Struktur? Also das interessiert mich unter dem Gesichtspunkt des Feature-Machens auch. Und wie schafft man das eigentlich ohne moderierende Zwischenworte? Also ich finde, es ist so ein relativ mutiges Springen zwischen den Orten, aber du brauchst nicht diese übliche Introduktion, ja, also sagen, wir sind jetzt hier oder so.
Also das Hin- und Hergehen zwischen den Orten ergibt sich aus der Frage der Dramaturgie von so einem Stück. Also wenn ich jetzt 10 Minuten mich an einem Ort befinde und da noch dies und da noch das und da noch das geschieht oder erzählt wird, dann wird es irgendwann ein bisschen langweilig in der Regel. Es sei denn, es ist gerade wirklich was ganz Aufregendes und die Geschichte trägt das. Ich glaube auch, dass man meiner Mutter, die in dem Stück womöglich insgesamt vielleicht eine Viertelstunde zu Wort kommt, vielleicht von A bis Z auch nicht so aufmerksam zuhören würde, wenn man sie an einem Stück setzen würde. Es gäbe dann auch kein Stück. Also ist die Frage, wie bastel ich das ineinander und miteinander und verzahne das miteinander. Und das sind dann so Dinge, die mache ich letztlich intuitiv.
Also ich versuche mal, zum Beispiel eine Stelle, du bist, glaube ich, bei ihr. Und plötzlich kommt wieder ein Stückchen aus dem Kehr aus. Also du räumst mit deinem Bruder die Wohnung aus.
Na, dann ist es wahrscheinlich ganz still bei meiner Mutter gerade. Und dann passt es mir einfach gut in den Kram, wenn da ein paar Einmachgläser, Olle, die wir auf den Müll donnern, dazwischen knallen, damit alle wieder wach werden. Da geht es ja auch um schnell, langsam, laut, leise. Das ist wie bei einer Musik auch, wo ich nicht die ganze Zeit nur elegische Musik hören will, sondern ganz froh bin, wenn es dann mal wieder ein bisschen laut wird und heftig wird. Und das muss es aber auch nicht die ganze Zeit sein. Also Dynamik ist ja was ganz Wichtiges und das ist dann oft eine sehr lange Arbeit, bis man da einigermaßen das Gefühl hat, dass das sowohl inhaltlich wie aber auch auf dieser Ebene der Dynamik, der Dramaturgie dann miteinander funktioniert.
Um mal so in dein Labor zu gucken, wie du das dann eigentlich machst. Also steht das Drehbuch ziemlich fest und dann wird das eine oder andere noch verändert oder entwickelt sich das durchs Hören, dann wird mal wieder ein bisschen geschrieben. Also einfach so ein Arbeitsprozess mir zu vergegenwärtigen, gerade zum Beispiel was dieses Springen zwischen den Orten betrifft.
Um sowas mit einer gewissen Sicherheit hinzukriegen, ist es Voraussetzung, dass ich das auch hören kann. Das heißt, es wird Tonmaterial in den Computer geladen und das Manuskript entsteht stückweise mit dem, was im Computer ist. Szenen dauern ursprünglich eine Viertelstunde und ich merke aber, eigentlich dürfen sie hinterher nicht mehr als 2,5 Minuten dauern. Das heißt, dann muss ich es hören und nochmal hören und dann kann dies weg und dann kann wieder das weg und auch das brauche ich auch nicht unbedingt. Das ist im Grunde ein langer Prozess des Einkochens, bis man hinterher so einen Fond hat und den brauche ich. Und das ist eine Frage, wie viel Zeit ich darauf verwende. Wenn ich das relativ kurz mache und einen Zeitdruck habe, dann schaffe ich das nicht, aus einer Viertelstunde die 2,5 Minuten herauszudestillieren, die dann hinterher wirklich das alles rüberbringen in einer sehr konzentrierten Zeit. Sondern dann werde ich irgendeinen Teil daraus nehmen, der ist dann auch schön, aber es wird wahrscheinlich nicht diese Kraft haben. Dazu kommt, dass ich auch nur, wenn ich das als Tonmaterial vor mir habe, sehe, ob das überhaupt akustisch funktioniert. Weil da hat sich schon jemand wieder zwischendrin bewegt, da fährt draußen ein Auto vorbei. Das ist ja manchmal dann ein unglaubliches Gefrickel, das so hinzubasteln, dass sich das akustisch überzeugend anhört. Und nicht jeder sofort hört, ach, da ist ein Schnitt und das hat sie doch woanders gesagt und das hat er da wieder hergeholt und. Da muss ja unheimlich viel geklebt und maskiert und gebastelt werden. Das sind dann ja, das sind lange Arbeitsprozesse.
Und sozusagen das geschriebene Drehbuch, in welchem Verhältnis steht denn das zu dem, was allmählich durchs Hören entsteht? Also verändert sich das Manuskript? Du hast vorher gesagt...
Ja, wenn ich sowas zusammenkoche, dann mache ich das auf Schwarz auf Weiß auch immer mit. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder ich benenne Szenen und dann schreibe ich mir Schnipsel, wo das draufsteht. Und dann habe ich irgendwo, wo viel Platz ist und dann kann ich die hin und her schieben. Das ist eine Möglichkeit. Oder ich habe die Szenen schon ausgeschrieben als Szenen und markiere mir das aber so, dass ich deutlich immer weiß, wo es anfängt. Und dann mache ich mir auch eine Markierung, wo ich weiß, auch der Anschluss muss nicht so. Da ist auch eine andere Möglichkeit. Und dann schiebe ich hin und her. Und das geht dann nicht im Computer. Da muss es ausgedruckt vor mir sein und dann muss ich auch schieben können. Da brauche ich auch Platz dafür.
Also Schieben ist dann wirklich ein Schieben mit Geschriebenem.
Ja, Schieben ist dann ein Schieben mit Geschriebenem, genau.
Gibt es was, was du als Radio- und Feature-Macher bei diesen beiden Stücken, hast du was dabei gelernt? Also irgendwas, was für dich jetzt eine neue Erfahrung geworden ist?
Ja, bei Mutters Schatten habe ich netterweise was über mich gelernt.
Sag mal, kannst du es sagen?
Kann ich das sagen? Das ist ja wie... Ich gebe da was rein und dann wird das ja durch die Hörer und die vielen Menschen, die das schon kommentiert haben, nochmal kommentiert und mir zurückgespiegelt. Und da kommen ganz verschiedene kleine Dinge zusammen und damit wird das weniger für mich jetzt meine persönliche private Geschichte, als dass ich mich als Teil einer gesellschaftlichen Geschichte damit fühle. Und damit fühlt es sich dann auch anders an. Damit habe ich dann ein anderes Selbstbewusstsein darin, glaube ich.
So. Kannst du es noch konkreter sagen?
Wenn ich eine persönliche Geschichte erzähle, gibt es ja immer einen Moment von Scham darin auch, dass ich das öffentlich mache. Sowohl mein eigenes Befinden wie auch das meiner Mutter, was sie auf das Mikro gesprochen hat, ohne es so recht zu wissen. In dem Moment, wo ich mitkriege, dass das nicht nur mein persönliches Empfinden ist, ist plötzlich diese Scham ist auch weg. Mhm. Und in dem Moment... kriege ich auch mit, wie wichtig das ist, genau diesen Schritt zu tun und trotz Scham etwas zu erzählen. Und das bestätigt mich darin, auf dem Weg ruhig weiterzusuchen. Wo sind Momente, wo es was zu erzählen gibt, wo eigentlich sonst eher nicht drüber gesprochen wird?
Ich meine, ein Stück weit wäre das wahrscheinlich ein neues Stück, aber es gibt sozusagen eine Zuspitzung, wo du so sagst, naja, der eine Sohn ist Kommunist geworden, der andere Kiffer. Und ich denke, ich hätte mehr aus mir machen können. Wie so ein Wow, das traut er sich im Radio zu sagen. Mhm. Also da ist ein Moment von Selbsterkenntnis im Sinne von, ja, so ist das mit mir, aber es geht ja vielen anderen auch noch so.
Ja, das ist eine ganz typische Biografie von Leuten, die in den 60er, 70er Jahren sozialisiert wurden und nicht das Gefühl hatten, dass es irgendwann mal eng werden könnte für sie auf dieser Welt, sondern es gab damals, als ich das erste Mal 1972 gearbeitet habe, habe ich nachts in Nachtschichten in der Druckerei 12,84 Mark auf die Hand bekommen, konnte also in einer Nachtschicht sowohl mein Zimmer bezahlen als auch Gott weiß noch was. Und der Liter Milch kostete 50 Pfennig und der Liter Benzin. Und das heißt, mit einem Monat arbeiten konnte man 3, 4, 5, 6 Monate leben. Und so dachten wir damals, geht das so weiter, dass dann irgendwann mal Arbeitslosigkeit kommt und dass es für uns alle ein bisschen enger wird, weil der Reichtum auf der Welt sich anfängt anders zu verteilen, aber auch in der Gesellschaft anders aufgeteilt wird. Das war uns so nicht klar. Diese privilegierte Situation, die schien uns ja sozusagen natürlich zu sein.
Ich meinte ja auch mit, was du eventuell dazugelernt hast. Ich sag mal so ein Beispiel, also der Jean-Claude Kuhn hat mir gesagt, ich habe bei dem Entstehen des Stückes über Grete Sultan, habe ich das erste Mal gelernt, wie bedeutsam Stimme, also dass Stimme Körper ist und Charakter und menschlicher Ausdruck, in dem ganz viel steckt und das ist ja nicht auf die lupenreine Artikulation ankommt. Also sozusagen die Bedeutung der Stimme fürs Radio habe ich da erstmal so verstanden. Gibt es was Vergleichbares für dich, was du selber als Feature-Macher gelernt hast?
Am ehesten noch, dass ich glaube, insbesondere bei Mutters Schatten, dass ich mich so einigermaßen auf mein Gefühl für Rhythmus verlassen kann, wenn ich so ein Stück zusammenschraube. Dass das immer so intuitiv scheint, aber wahrscheinlich nicht nur ist, weil ich schon bestimmte Dinge mir anschaue und sehe, was ich ja eben versucht habe zu erklären, und dass das schon stimmt und dass das nicht nur mein Rhythmus ist, sondern dass das ein Rhythmus ist, den auch andere Menschen so empfinden. Und das ist ganz beruhigend, wenn ich merke, ach ja, das geht so. Und dann das ganz, ganz Grundsätzliche, dass es gut ist, persönliche Geschichten zu erzählen. Das habe ich dabei am meisten gelernt. Ich habe das vorher so in Ansätzen gemacht, aber eine Geschichte von mir zu erzählen, habe ich mich vorher so nicht getraut, weil diese persönlichen Geschichten ja vermeintlich zu unwichtig sind.
Wenn wir nochmal so die, ja, wie ich finde, inzwischen bei einer ziemlich leidige Genre-Diskussion angucken, Hörspiel, Fiction, dokumentarisches Feature, Reportage. Also meinem Eindruck nach ist gerade Mutter Schatten ein Beispiel dafür, dass das alles Elemente sind, die eigentlich ineinander gehen. Aber mal nochmal so konkreter nachgefragt, gibt es eigentlich in Mutter Schatten gespielte Szenen? Also sozusagen im Studio nachgespielte Szenen?
Nee, das gibt es nicht. Aber es ist natürlich so, wenn ich alleine im Haus meiner Eltern mit dem Mikro unterwegs bin, dann bin ich natürlich in dem Moment eine Art Schauspieler, wenn ich da Dinge drauf sage, weil ich ja weiß, wofür ich sie sage. Ich sage sie ja nicht jemandem in der Situation, sondern ich sage sie, wenn ich da alleine bin, dem Mikrofon.
Ja, man kann sagen, du bist da auch Reporter vor Ort.
Ich bin auch Reporter, ja, aber ich bin auch Schauspieler. In dem Moment, wo ich Reporter bin, wo ich mich als Reporter da geriere, bin ich auch Schauspieler. Nee, aber es gibt nichts, was hinterher da gemacht würde. Hätte ich aber auch kein Problem mit.
Gut, da lassen wir es jetzt. Danke dir.